Einen wunderschönen guten Morgen oder wie man hier im Norddeutschland auch so schön sagt, Moin. Ein tolles Spiel haben wir gestern erlebt mit vielen Spannung und ganz, ganz viel Regen. Wir haben uns den Sommer etwas anders erwartet. Wir kommen aus dem südlichen Afrika. Da haben wir ein bisschen bessere Temperaturen. Das kann ich euch schon mal verraten. Ich bin Aki. Meine Frau Allison, gebürtige Amerikanerin, und meine beiden Kinder, Weltenbummler, geboren in Südafrika, in Eswatini aufgewachsen, haben aber deutsche und amerikanische Staatsbürgerschaft. Also wir sind überall unterwegs. Ich bin seit 12 Jahren in Swasiland unterwegs, war vorher kurz in Südafrika, habe dort bei der Rangerarbeit mitgeholfen und bin dann für einen Kurzeinsatz nach Eswatini gegangen und bin dort hängen geblieben. Wollte ich immer in die Mission? Nee, das war eigentlich nicht so auf meiner Agenda. Es war nicht so, dass ich sagte, ja, ich in der Grundschule, ich will Missionar werden. Da bin ich so reingerutscht. Und das war auch okay so. Aber mein Plan war eigentlich in Deutschland, in Oldenburg oder auch in Süddeutschland, Arbeit zu finden und hier Fuß zu fassen und hier eine Familie aufzubauen, Haus zu bauen, Bäumchen zu pflanzen, Kinder haben. Also dieses typische traditionelle deutsche Denken. Das war auch so mein Denken und das war auch so mein Wunsch irgendwie. Und ich bin dann nach Südafrika gegangen, habe dort mich herausfordern lassen, habe Gott gesagt, hey, die nächsten 6 Monate, mach was du willst, die gehören dir. Und in dieser Zeit sind wir für 6 Wochen, bin ich nach Swasiland gekommen und gleich in der ersten Woche stellte Gott mir eine Frage. Willst du mir nachfolgen oder willst du auf Sicherheiten bauen? Oh, Gott, ja, natürlich will ich dir nachfolgen, aber ich brauche auch irgendwie so ein bisschen Sicherheiten. Und er sagte, ja, wenn du mir nachfolgst, ich werde dir alle Sicherheiten geben. Und ich habe mich darauf eingelassen, habe mich dort beworben, habe eine Stelle dort angenommen, gleichzeitig auch meine Frau kennengelernt. Der erste Segen kam dazu, die erste Sicherheit, die ich haben wollte. Bin nach Deutschland, nach Oldenburg zurück, habe alle meine Sachen verkauft. 6 Monate später ging es dann wieder nach Swasiland. Erstmal für 2 Jahre, dann für weitere 2 Jahre. Und dann bin ich unter die VM International gekommen. Felberter Mission damals als Missionar. Und bin seit 2016 bin ich als Missionar der VM International unterwegs. Wie schon gesagt, mein Fokus war immer so ein bisschen auf mich bezogen. Ja, ich verdiene ein bisschen Geld, ich mache da schöne Arbeit, das macht ja auch alles Spaß, ich sehe Kinder, die Kinder kommen zu Gott, das ist alles gut. Aber ich wusste immer, ich komme in den Himmel. Das war gut. Ich habe diese Heilsgewissheit gehabt. Aber für mich war nicht unbedingt so dieser Fokus, ich muss davon allen Menschen erzählen, ich muss das teilen. Kannst mal zur nächsten schon mal gehen. Doch wann hat sich diese Herzenshaltung geändert? Das kam, als Freunde von uns verstorben sind und der Pastor einen Satz bei der Trauerfeier gesagt hatte: Life is short, eternity is real, people matter most. Und in Deutsch übersetzt ist das sowas wie: Das Leben ist kurz, die Ewigkeit ist reell, Menschen sind Gott oder Menschen sind am wichtigsten. Und das hat mich so wie so ein Hammer getroffen. Ich kam aus diesem Trauergottesdienst raus und ich dachte so, Gott, ich folge dir nach, ich lebe mit dir. Aber meine Herzenshaltung war nicht richtig. Und es kam, dass diese Botschaft, dieser Satz hat mich so hart getroffen, dass meine komplette Herzenshaltung sich von heute auf morgen geändert hatte und mein Fokus plötzlich daran lag, Menschen von Gott zu begeistern. Menschen mitzunehmen auf diese Reise, dass sie in den Himmel kommen, in die Eternity, in die Ewigkeit. Und ich möchte euch heute ein bisschen über Mission berichten, über wo mein Herz sitzt, wo mein Herz hängt und ein bisschen von meinem Herzen erteilen. Und ich habe das, meine Message so aufgebaut, dass ich erstmal so eine Foundation lege, so eine Grundlage lege, warum Mission so wichtig ist. Und dann habe ich ganz viele praktische Beispiele, wie wir Mission leben. Und der erste Punkt, zum nächsten Slide gehen, ist, dass für Gott Menschen am wichtigsten sind. Gott liebt jeden einzelnen Menschen. Es ist egal, wo sie herkommen, ob sie aus Afrika kommen, ob sie aus Deutschland kommen, ob sie aus Asien kommen, ob sie einen muslimischen Hintergrund haben oder einen hinduistischen oder buddhistischen Hintergrund haben. Für Gott sind Menschen am wichtigsten. Es ist egal, was für Background sie haben. Es gab, ob sie Kinder sind, ob sie Erwachsene sind. Die Liebe, die Gott für jeden einzelnen Menschen hat, gilt. Und das zeigt die Bibel ganz konsequent. Du kannst nächstes Slide anmachen, dass jeder einzelne Mensch wertvoll ist. Wir können das in der ganzen Bibel lesen, in den Gleichnissen, die Jesus seinen Jüngern erzählt, von dem verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze, dem verlorenen Sohn in Lukas. Da betont Gott das unermüdliche Suchen nach seinen Kindern, das Streben, eine Beziehung zu haben mit jedem einzelnen Menschen. Und im Johannes 3,16, und die Ranger unter euch, die können mal, das, ja, den kenne ich, diesen Spruch, Johannes 3,16, der wurde uns eingebläut. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Er hat einen Weg kreiert, das ist auch schon mein zweiter Punkt, einen erlösenden Plan kreiert, dass Menschen Beziehung mit Gott wiederherstellen können, dass diese zerbrochene Beziehung zwischen ihm und der Menschheit wieder aufgebaut werden kann. Stellt euch mal ganz kurz vor, für wen ist dieser erlösende Plan geschaffen? Für uns Menschen. Nicht für die Tiere, nicht für meinen Hund, nicht für mein Auto, nicht für das Haus, sondern für uns Menschen. Es würde keinen erlösenden Plan benötigen oder brauchen, es würde es keinen erlösenden Plan geben, wenn wir keine Menschen auf der Erde hätten. Gott möchte eine Beziehung zu uns Menschen haben. Er möchte diese Beziehung wiederherstellen, dass wir mit ihm in der Ewigkeit Zeit verbringen dürfen. Matthäus 1, 21. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollen sie Jesus nennen. Denn er wird die Menschen deines Volkes von der Sünde befreien. Jesus, der Herr rettet. Jesus ist der erlösende Plan. Ohne Jesus können wir nicht die Beziehung zu Gott wieder aufbauen. Doch ich nehme dieses Leid gern auf mich für die Menschen, die Gott auserwählt hat, damit auch sie durch Jesus Christus gerettet werden und für immer in Gottes Herrlichkeit sein dürfen. 2. Timotheus 2,10. Mein nächster Punkt in diesem Fundament ist der Wert jeder Seele. Und ich habe schon gesagt, jeder Mensch ist wertvoll. Aber wenn man sich überlegt, dass eine Seele einen ewigen Wert hat, weil die Seele für immer und immer und immer mit Gott in Beziehung leben wird, das ist nicht etwas, was eine kurze Zeit existiert. Das ist etwas, was für die Ewigkeit kreiert wurde. Es hat einen ewigen Wert. Ein Haus hat 80 Jahre, 100 Jahre, 200 Jahre Wertspanne. Ein Auto vielleicht 60 Jahre, wenn du es pflegst. Aber eine Seele hat einen ewigen Wert. Ich habe über die alten Autos gesprochen, nicht die neuen Autos. Der Lohn der Sünde, oder der Lohn, die die Sünde auszahlt, ist der Tod. Aber Gott schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, das ewige Leben. Und ich als Ranger, wir arbeiten ganz viel mit der Jugend. Ich liebe praktische Beispiele. Und ich habe hier euch mal so ein Seil mitgebracht. Das ist nur 30 Meter, aber stellt euch mal vor, das Seil geht weiter. Das geht unendlich weit. Und das muss man sich so vorstellen wie unsere Seele, die unendlich weit geht, die in die Ewigkeit hineingeht. Und dieses vorne, dieses Stück hier, dieses blaue Zipfelchen repräsentiert unser Leben. Für manche Leute 30 Jahre, für manche Leute 40 Jahre, für manche Leute 90 Jahre, für manche Leute nur 40 oder 50 oder 60 Jahre. Was kommt danach? Verbringen wir unsere Ewigkeit mit dem Herrn oder geht's in die Ewigkeit in die Hölle? Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Eine ständige Trennung von Gott. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unseren Herrn, ewiges Leben. Für immer und immer und immer. Der vierte oder nächste Punkt ist das Mitgefühl für die Verlorenen. In der gesamten Schrift, in der gesamten Bibel wird der Schwerpunkt auf das Mitgefühl für die Verlorenen gelegt und für die Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, gelegt. Jesus lebte das vor. Er lädt zu einem Fest ein und seine Freunde, die Leute kommen nicht und er schickt die Jünger raus. Geht an die Hecken. Geht an die Grenzen der Stadt und bringt die Leute, füllt mein Haus. Im Lukas 19,10 steht geschrieben, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist nicht gekommen für die Leute, die alles haben, die alles besser wissen, die in Luxus leben. Er ist gekommen für die Menschen, die Verlorenen sind, die Schwachen, die Armen. Geht an die Hecken und Zäune. Das Mitgefühl für den Verlorenen. Er geht an den Brunnen und spricht zu der Frau, die mehrere Männer hatte, die in der Gesellschaft ausgestoßen war. Er berührt die Leprakranken, spricht mit den Leuten, die in der Gesellschaft nichts zu sagen haben. Er lebt es vor. Ich habe für euch ein kleines Video mitgebracht und ihr müsst meiner Frau danken, dass ich ein Video habe und das nicht praktisch gemacht habe. Du kannst mal das Video schon mal anmachen. Ich wollte eigentlich ihr könnt den Fisch sehen. Gibt es hier Vegetarier oder Veganer unter euch? Schaut euch das Video mal ganz kurz an. Eigentlich wollte ich ein Glas mitbringen mit einem Fisch drin und den Fisch einfach rausnehmen und mal hier so ein bisschen auf den Tisch legen. Aber meine Frau hat gesagt, nee, mach das nicht. Du kommst in Probleme. Was war euer Gefühl, als ihr das Video gesehen habt? Ich habe ein Oh gehört hier, von wem auch immer. Oh, manche sagen, ja, Fisch, ich liebe es zu angeln. Ja, für mich ist das auch okay. Aber für manche ist das, oh, der arme Fisch. Wenn ich sehe, wie Tiere gequält werden, dann dreht sich was um in meinem Magen. Da ist mein Herz, das mag es nicht. Ich habe Mitgefühl für das Tier. Haben wir das gleiche Mitgefühl für die Menschen, die neben uns im Bus sitzen? Die Menschen, die mit uns an der Schlange im Supermarkt stehen? Für die Mutter mit den drei Kindern, die vielleicht alleinerziehend ist? Die Mutter, die morgens ihre Kinder zum Kindergarten schleppt und ihr bringt eure Kinder zum Kindergarten und denkt noch, ach, die hat's ja auch nicht ganz zusammen. Ja, sie hat es nicht ganz zusammen. Haben wir dieses Mitgefühl für diese Menschen, die um uns herum sind? Haben wir dieses Mitgefühl für die Menschen, mit denen wir auf der Arbeit sind? Und der letzte Punkt in diesem Fundament ist die Freude des Herrn. Die Bibel spricht von der Freude im Himmel, oder von einer Freude im Himmel, wenn ein Sünder Buße tut. Lukas 15,7. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Gott freut sich, wenn Menschen in die Gemeinschaft kommen mit ihm. Das ist mein Fundament, warum Mission, warum wir von Menschen erreichen sollen für ein Fundament von Missionen. Wir wissen, dass Gott einen lösenden Plan hat. Wir wissen, dass für Gott Menschen am wichtigsten sind, dass wir uns um die Leute, die am Rande der Gesellschaft sind, bemühen sollen. Die ganze Bibel ist da voll von. Doch was ist unsere Aufgabe? Kannst du zum nächsten Punkt gehen. Und ich habe das so ein bisschen im Star Wars-Theme angelegt. Was ist unsere Mission? Aber Mission. Und der erste Punkt hier ist die Verkündung des Evangeliums. Eine unserer Hauptaufgaben ist die Verkündung des Evangeliums, die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Jesus beauftragt alle seine Disciples, seine Nachfolger, geht zu allen Nationen und macht Jünger. Das ist in Matthäus 28,19. Teilt die frohe Botschaft von Jesus Christus, seinem Tod und seiner Auferstehung. und den Angebot der Erlösung durch den Glauben an ihn. Teilt die frohe Botschaft. Das muss mit Worten geschehen, das muss mit Erklärung der Bibel geschehen. Wir sind noch nicht da. Das geht noch weiter, bis ans Ende der Welt. Das war ein Auftrag, den Gott, den Jesus an uns, an seine Nachfolger gelegt hat. Das ist ein fortlaufender Prozess, der sowohl lokal als auf einer globalen Dimension durchgeführt werden muss. Mission fängt hier zu Hause an. Mission fängt auf den Käthe-Kollwitz-Wiesen an. Mission fängt in meiner Familie an. Dass Menschen eine Beziehung zu Gott wiederherstellen können, dass sie von Gott erfahren können, wer Gott ist. Das muss treu und beständig durchgeführt werden. Nicht einmal im Jahr machen wir einen Missionseinsatz. Das ist eine Aufgabe, die täglich in unserem Leben als Christ sich widerspiegeln muss. Die Verkündung des Evangeliums. Mein nächster Punkt ist hier die Jüngerschaft. Und ihr habt in dem Video gesehen, dass wir mit Herzen die Rangerarbeit, erst haben wir die jahrelang in Bulembo betreut, wir haben 10-12 Jahre lang in Bulembo gelebt, haben dort die Royal Rangerarbeit geleitet, haben dort die Jugendarbeit geleitet, haben Leute angeleitet, an die Hand genommen, sie begleitet. Wir sind jetzt nach Baban gezogen, das ist die Hauptstadt, um dieses Programm zu vervielfältigen, mit weiteren Hilfsprojekten, mit weiteren Projekten voranzutreiben. Aber Jüngerschaft ist mein zweiter Punkt, weil das ganz, ganz wichtig ist in diesem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und Jesus instruiert seinen Jüngern neben dem Verkündigen des Evangeliums. Jesus sagt, instruiert seine Jünger, neue Gläubige zu lehren, alles zu befolgen, was er geboten hat. Das beinhaltet den Gottesdienst, das beinhaltet das gemeinsame Bibellesen, das beinhaltet einen Glaubensgrundkurs, einen Alpha-Kurs. Das bedeutet, Menschen an die Hand zu nehmen und mit ihnen Schritte im Glauben zu tun, sie anzuleiten, die nächsten Schritte auf ihrem Weg des christlichen Lebens, des christlichen Seins zu gehen. Wir sollen nicht ständig oder nur von der Muttermilch leben, sondern wir sollen von Muttermilch zu einer festen Nahrung kommen. Und wir haben das bei uns in der Rangerarbeit ganz besonders erlebt. Wir haben vor ein paar Jahren, letztes Jahr war das, da kam ein junger Mann zu uns, eine junge Frau oder junge Menschen kamen zu uns und haben gesagt, hey, wir verstehen die Bibel nicht. Ich sage, ja, das sind wir gleich. Ich verstehe viele Sachen von der Bibel auch nicht. Und da habe ich überlegt, wir saßen dann zusammen und haben darüber gesprochen. Ja, wir haben aber die Möglichkeit, zum Beispiel eine Konkordanz in die Hand zu nehmen. Oder wir haben die Möglichkeit, auch dann mal auf Google zu gehen oder auf Internet zu gehen, uns darüber zu informieren. Und da haben wir überlegt, unsere Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, die wissen das nicht, die kennen das nicht. Die haben noch nie eine Konkordanz in der Hand gehabt. Die wissen nicht mal, was eine Konkordanz ist. Geschweige denn, dass sie die Möglichkeit haben, eine gute Online-Recherche zu machen. Und wir haben uns dann entschlossen, für 6 Monate haben wir dann Vers bei Vers von einem Kapitel auseinandergenommen, haben diesen jungen Menschen von der Geschichte erzählt, haben mit ihnen zusammen die Geschichte erkundet. Wie war das damals? Was bedeutet dieser Satz? Was bedeutet dieses Wort? Haben uns den Urtext angeschaut, haben Wortstudien gemacht, um jungen Menschen an die Bibel heranzuführen, ihn anzuleiten, wie kann man die Bibel auch mal anders lesen und nicht nur aufschlagen, ja, ich lese heute mal den Vers, ach, ich verstehe das nicht, morgen lese ich den Vers und die Bibel mal systematisch anzugehen. Und es kamen sehr tolle Gespräche heraus und es war einfach genial zu sehen, wie es plötzlich so Aha-Momente gab. Ach so, ja, darum hat er das so geschrieben, das deswegen so und so. Vielleicht einige von euch haben gesehen, dass wir einen Chor mitgebracht haben Anfang Mai. Wir waren in ganz Deutschland unterwegs und im Nachhinein, ich habe immer gedacht, das war eigentlich Jüngerschaft pur. Wir haben seit Januar haben wir angefangen, mit diesen 11 Menschen Chorproben durchzuführen. Jedes Wochenende haben wir uns getroffen. Jedes Wochenende haben wir, sie haben gesungen, ich habe zugehört. Jedes Wochenende haben wir zusammen gegessen. Jedes Wochenende haben wir zusammen uns fürs Bett fertig gemacht. Wir sind dann durchs Haus gelaufen, da jede Dusche war belegt. Wir haben zusammen gelebt. Die haben gesehen oder erfahren, wie wir unsere Kinder erziehen. Sie haben mit uns gemeinsam am Tisch gesessen, gemeinsam gegessen. Sie haben mich gesehen, wenn ich morgens aus dem Bett gekommen bin und das Erste, was ich wollte, ist Kaffee. Sie haben meine guten und meine schlechten Seiten gesehen. Aber sie haben einen Schritt mit uns gemacht. Sie sind mit uns gelaufen. Sie haben einen Weg mit uns bestreitet, wo wir sie mit angeleitet haben. Ich bin seit Anfang des Jahres bin ich knapp 8000 Kilometer im Auto unterwegs gewesen. Und von diesen 8000 Kilometern, ja, fast alle Kilometer mit dem Chor. Die können nicht weg. Ich kann nicht weg. Wir haben tolle Gespräche gehabt. Das ist Jüngerschaft, einen jungen Menschen anzuleiten, ihn an die Hand zu nehmen, ihn zu begleiten, Fragen des Glaubens mit ihm zu diskutieren und zu besprechen. Wir haben in Bulembo, wir haben dort die Jugendarbeit geleitet, wir haben 120 Kinder und Jugendliche in der Jugendarbeit gehabt. Ich habe ein Technikteam gehabt. Steffen, du kannst ja sagen, ja, please, bring mir ein paar meine Leute dazu. Ich habe 34 Leute am Technikteam gehabt. 34 Leute. Ich habe freitags nachmittags habe ich 5 Leute da hinten stehen gehabt und die nächste Woche wieder 5 Leute, nächste Woche wieder 5 Leute und alle kamen 6 Wochen mal an diesen Sounddesk ran und oder an die Slides. Wir haben Menschen angeleitet, wir haben ihnen beigebracht, wie man im Gottesdienst mithilft, wie man Gott dient. Das war der Aufbau für sonntagsmorgens. Das ist Jüngerschaft, Menschen an die Hand zu nehmen und ihnen dann zu sagen oder sie zu befähigen, ja, du kannst das, versuch das mal alleine. Hat immer alles gut funktioniert? Wenn ich dann vorne gepredigt habe und plötzlich das Mikrofon ausging? Nee, natürlich nicht. Aber das ist dann, wo man danach dann bespricht und sagt, komm, nächstes Mal versuchst du es besser, mach es anders. Es ist besser, wenn junge Menschen im Gottesdienst oder in der Gemeinde mal einen Fehler machen, als in der Welt. Hier gibt es Leute, die sie anleiten und begleiten können. Mein nächster Punkt ist die kulturelle Sensibilisierung und Kontextualisierung. Und da habe ich mich auf den Apostel Paulus bezogen, der sein ganzes Leben in verschiedenen Kulturen gelebt hat und sich den Kulturen angepasst hat. Er schreibt im 1. Korinther 9, ab 20, damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude. Wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch danach. Obwohl ich nicht mehr an sie gebunden bin, denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterstellt haben. Bin ich aber bei Menschen, die dieses Gesetz nicht haben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gottes Gebot stelle. Ich befolge das Gesetz, das Jesus Christus gegeben hat. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die arm und rechtlos sind, dann begebe ich mich auf eine Stufe mit ihnen, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet nicht, dass wir unsere Werte und das, was Gott und Jesus uns vorgelebt hat, verwaschen sollen und verändern sollen. Aber es bedeutet, dass wir uns auf eine Stufe mit ihm begeben. Als ich in Kenia war für die Rangerarbeit, ich bin an die Grenze nach Somaliland geflogen, Garissa nennt sich das, und habe dort ein kleines Projekt mit, ist nicht ganz an der Grenze, ist ein bisschen südlicher, habe ein Projekt dort besucht und wir sind dort in die arabischen Regionen, in die Somali-Region reingegangen. Und da sitzen alle Menschen auf den Fußboden. Da essen alle Menschen mit den Händen. Natürlich habe ich mich da mit den Menschen auf eine Ebene besetzt, habe mich auf den Fußboden gesetzt. Wir haben da mit den Händen gegessen. Damit sie sehen, ja, ich passe mich deiner Kultur an. Ändert das irgendwas an der Beziehung zu Gott oder an dem Bild, was ich von Gott vermittle? Nein. Als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, bin ich auf eure Webseite gegangen. Hab geschaut, was haben sie denn da für Klamotten an? Wie predigt denn der Pastor? Soll ich einen Anzug anziehen oder komme ich in kurzen Hosen? Hab mich angepasst, wie auf dem Bild das so, ja, das passt, das ist okay. Wenn ich in Swasiland so predige, die Menschen denken, nee, das ist kein Prediger, das ist kein Pastor. In Swasiland musst du einen Anzug anhaben. Hemd, Krawatte, Weste, pointy Shoes nennen wir die, polierte schwarze Schuhe, die nach vorne spitz zusammenlaufen. Ah, von DC, du bist ein Pastor. Stört das dem Evangelium, der Botschaft, die ich habe? Nein, gar nicht. Aber dadurch habe ich einen Türöffner zu den Menschen. Wenn ich mich auf eine Ebene anpasse, kulturell anpasse, wenn ich im Kedekolwitzviertel unterwegs bin oder in arabischen Regionen spreche, da gebe ich der Frau nicht die Hand. Da sage ich Hallo. Mit Respekt. Um die Kultur nicht zu beleidigen. Wenn ich in Swasiland mit unseren jungen Menschen, wir haben jahrelang in Bulembo gelebt. Bulembo ist ein Waisendorf mit über 300 Kindern und Jugendlichen. Wir haben dort gearbeitet und wir haben natürlich gepredigt und wir haben unsere Predigtweise angepasst, unsere Wortwahl angepasst. Wer von euch kennt den Satz, die Liebe des Vaters? Wahrscheinlich alle von euch, ne? Wenn ich unseren Kindern, unseren Waisenkindern von der Liebe des Vaters berichte, was denken die? Mein Vater, der mich vergewaltigt hat. Mein Vater, der, wo ich nur die Schläge kriege, wenn ich was schlecht mache. Oder selbst wenn ich was gut gemacht habe und er zu viel getrunken hat, ich die Schläge bekomme. Da kann ich nicht von der Liebe des Vaters sprechen, weil sie das gar nicht nachvollziehen können, was Liebe eines Vaters sein kann. Wenn ich dort Worte wähle, dann spreche ich vom König. Es gibt in Europa viele Könige und das Adelstum gibt es hier noch. Aber in Swasiland ist es so, wir haben unseren König und der hat die höchste Autorität im Land. Keiner würde etwas nach dem König sagen. Er hat das letzte Wort, die volle Autorität. Wenn ich Gott mit einem König vergleiche, dann wissen alle, ah ja klar, das ist der Höchste. Da gibt es keinen, der höher ist als er. Meine Worte anpassen an die Kultur, dass Menschen einen besseren Zugang haben, dass wir eine Brücke schaffen zu den Menschen. Wenn ich in der Jugend predige, predige ich anders als hier. Wenn ich im Kindergottesdienst predige, predige ich anders als sonntags morgens. Wenn ich aber so predigen würde, wie ich sonntags morgens predige, wenn ich sonntags morgens so predigen würde, wie wenn ich zu den Kindern predige, dann würden alle von euch denken, kann der überhaupt richtig sprechen? Was macht er denn da? Ich passe mich der Kultur an, ich passe mich den Gegebenheiten an. Der nächste Punkt ist die Demonstration von Gottes Liebe und Mitgefühl. Taten des Dienstes, sich um die Sorgen und Bedürfnisse physisch und spirituell, geistlich, den Menschen zu bemühen und zu besorgen. Das kann bedeuten, dass wir Lebensmittelpakete ausgeben, dass wir Kleidung ausgeben, dass wir Unterkunft bereitstellen, dass wir medizinische Versorgung bereitstellen. Das kann bedeuten, dass wir uns für Ungerecht oder gegen Ungerechtheit einsetzen, gegen Diskriminierung einsetzen, gegen Ausbeutung einsetzen. Es kann bedeuten, dass wir unsere Tür aufhaben, dass Menschen zu uns kommen können, mit uns reden können, dass wir ein offenes Ohr haben und einfach nur mal zuhören, ohne gute Ratschläge, einfach nur mal da sein, mit den Menschen zusammen weinen, mit den Menschen Kaffee trinken und zuhören. Wir haben angefangen, dass wir während Covid wir haben eine Frau, die bei uns mitarbeitet, die wir jahrelang bei uns in der Familie mit haben, die kam zu uns und sagte, bei uns in Malanda, das ist das Dorf über uns, es ist laut, Menschen schreien, Menschen weinen, die Kinder sind nur am Weinen. Und man musste immer dann so ein bisschen in der Kultur so ein bisschen nachbohren, weil die das nicht direkt sagen, warum ist es denn, was ist denn los? Und dann haben wir gefragt, und dann irgendwann kam es dann raus, da sagten sie, die Menschen haben nichts mehr zu essen. Sehr, woran liegt das denn? Weil vorher war das ja auch nicht so. Während Covid war es so, dass unser Dorf war abgeschnitten. Wir durften mit dem Auto nicht mal ins Nachbarsdorf ohne Genehmigung fahren, um Essen zu kaufen. In Bulembo gibt es nichts. Die Grenze war geschlossen. Wir mussten, und normalerweise ist es so, dass die ältere Generation auf den Homesteads leben, also auf dem Familienland leben, und die Kinder bringen am Ende des Monats Essen oder die bringen Geld. Nun war alles abgeschnitten. Es gab kein öffentliche Verkehrsmittel. Menschen konnten nicht von einer Region in die nächste Region reisen. Und die Kinder haben einfach in der Stadt gelebt und haben ihre Eltern oder Großeltern vergessen. Und wir haben gemerkt, okay, wir können was machen. Wir haben diese Genehmigung gehabt, dass wir ins Nachbarsdorf fahren durften. Und wir haben über 200 Lebensmittelpakete ausgegeben an diese alten Menschen, die von einer Hand Mehl, das ist ein Maismehl, was die für eine Woche zum Essen hatten. Für sich und die Kinder. Und wir sind dort reingegangen mit der Rangerarbeit und haben Lebensmittelpakete ausgegeben, um sie über den Monat hinwegzubringen. Wir haben ein Haus für eine Witwe gebaut. Sie kam zu mir und sagte, hey, kannst du mir das Dach reparieren? Da leckt's durch. Ich komme an das Dach ran und denke nur so, hey, das kann ich nicht mehr reparieren. Da war mehr vom Dach weg als alles andere. Wir haben dann notdürftig erstmal mit Plastik das abgedeckt, haben versucht, das ein bisschen zu reparieren. Und als ich auf dem Dach stand und auf das Dach kletterte, merkte ich, wie das Dach so ein bisschen am Schwingen ist. Ich bin ums Haus gelaufen und guckte dann am hinteren Hausteil. Und die obere Wand war komplett weg und ich konnte in ihr Schlafzimmer sehen. Ich sage, hey, ich kann dein Bett sehen. Ich habe mir die Ecken angeguckt und dachte nur so, wenn wir das Dach neu machen müssen, dann müssen wir jede Wand aufmachen. Das sind Lehmhäuser. Und jeden Eckpfahl erneuern, weil der komplett weggerottet war. Wir haben dann angefangen mit der Rangerarbeit mit Jugendlichen, 15-, 16-Jährigen, neues Fundament auszugraben und haben Stein bei Stein aufgebaut und haben für diese Frau mit ihren zwei Kindern ein kleines Häuschen gebaut, damit sie einen sicheren Platz hat zum Leben. Taten des Dienstes, Gottes Liebe weitergeben. Der Prediger Franziskus sagte einmal, predige das Evangelium, falls notwendig, gebrauche Worte. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Steht in Matthäus 25, 40. Der nächste Punkt ist Gebet und Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Wir müssen, wenn wir im Dienst sind, nicht nur Missionare, wenn wir im Dienst sind, als Pastor, als jeder Christ, müssen wir durch die Leitung des Heiligen Geistes durch die Welt laufen. Wenn wir auf dem Abenteuercamp sind und die Gespräche kommen und die Kinder fragen, mein Gott heißt Allah, wie antworten wir da? Wie sprechen wir da? Wie reagieren wir? Wir müssen in einer ständigen Abhängigkeit vom Heiligen Geist leben. Lustiges Beispiel. Wer von euch hat Teenager-Kinder und denkt so manchmal, ey, was habt ihr denn? Warum kriegt ihr das nicht hin? Wo ihr dann zu Hause sitzt und sagt, ah, ich habe sie doch besser beigebracht. Ich bin noch nicht ganz so alt, dass ich Teenage-Kinder habe, aber wir haben meine adoptierten Kinder. Also ich habe sehr viele Jugendliche, die über die Jahre ins Land hineingegangen sind. Wir haben aus Bulembo knapp 100 Kinder und Jugendliche aus Bulembo entlassen, die in weiterführenden Schulen gegangen sind, die ins Studium gegangen sind. Und wir haben zu knapp 40 von diesen Jugendlichen regelmäßig Kontakt. Die rufen uns an, die kommen zu uns nach Hause, wenn sie da mal zu Besuch sind. Und ich habe einen jungen Mann, mit dem ich sehr eng Kontakt hatte. Und dann meldete er sich nicht. Und ich sage, was, irgendwas stimmt da nicht. Und so ein Junge, irgendwas passt hier nicht. Und ich habe dann rausbekommen, dass seine Freundin schwanger ist. Was war mein erstes Gefühl? Oh, ich habe es dir doch besser erzählt. Ich hätte ihn am liebsten am Hals gepackt und einmal ist ein bisschen gedrückt. Liebevoll. Ich bin dann mit meiner Frau ins Gespräch gekommen und sie hat mir dann erstmal die Augen aufgemacht und sagte, ja, sehe nicht den Menschen, aber sehe den Menschen durch Gottes Augen. Wir müssen dafür beten, dass wir durch mit den Augen Gottes sehen, dass wir nicht die Tat sehen, dass wir nicht das Verhalten sehen, sondern dass wir den Menschen sehen und ihn lieben. Und wir haben diese Beziehung wieder aufgebaut. Ich habe ganz viel an meinem Herzen gearbeitet und habe versucht, diese Beziehung wieder aufzubauen. Ja, es war blöd, aber jetzt geht's weiter. Wie kannst du es hinkriegen, dass du dich um dein Kind kümmerst? Wie kannst du dein Kind gut ernähren? Wie kannst du dein Girlfriend, deine Freundin unterstützen? Wie kannst du ihr helfen? Wie kann diese Beziehung aufgebaut werden? Dafür brauchen wir den Heiligen Geist. In Zeiten, wo es schwer ist im Dienst. 2019, als unsere Freunde verstorben sind, da wollte ich nichts machen. Da wollte ich nicht über die Liebe Gottes sprechen und dass alles gut wird. Nein. Aber wir haben 320 Kinder und Jugendliche gehabt, die in diesem Dorf sitzen, die getrauert haben, die zu uns gekommen sind und sich ausgeheult haben. Und du sitzt da und denkst nur, ja, mir geht's genauso. Heiliger Geist, komm, gib mir die Kraft. Gib mir Weisheit, gib mir dieses Durchhaltevermögen, auch in diesen Zeiten durchzustehen und Menschen mit Freude, von deiner Liebe zu begeistern. Und mein letzter Punkt heute Morgen ist Einheit und Zusammenarbeit. Wir als Christen sind dazu aufgerufen, in Einheit zusammenzuarbeiten, einander in den Aufgaben zu unterstützen und zu ermutigen. Im Epheser 4,11 ist geschrieben, ich muss kurz gucken. Ah, das ist im Prinzip, was im Epheserbrief 4 so zusammengeschrieben ist. Dies beinhaltet Zusammenarbeit mit anderen Gläubigen, anderen Kirchen, anderen Organisationen und um unsere Auswirkungen zu maximieren. Wenn wir als Allianz in der Stadt zusammenarbeiten, wenn wir als verschiedene Missionsgesellschaften uns gegenseitig unterstützen. Wir in Swaziland sind da gerade dabei, eine eigene Non-For-Profit aufzubauen, Anvil Ministry, die ihr zu Anfang gesehen habt. Aber wir arbeiten nicht alleine. Das würden wir gar nicht schaffen. Wir haben uns Challenge Ministries angeschlossen und wir arbeiten arbeiten zusammen mit ihnen, um unsere Bemühungen zu maximieren, um mehr Kinder und Jugendliche für Gott zu erreichen. Wir sind dazu aufgefordert, als Leib Christi unsere Gaben hineinzubringen. Einer von uns vielleicht der Finger, der andere der Arm, der andere der Kopf. Als Leib Christi, das bezieht sich nicht nur auf die Gemeinde, sondern auf alle Christen in der Welt zusammenzuarbeiten. Aber ihr wisst auch, oder ich bin davon überzeugt, dass genau da der Teufel ein Keil reindrückt. Die Einheit in den Familien versucht er aufzubrechen, den Einheiten in den Gemeinden versucht er durcheinander zu bringen, die Einheit in den Missionsgesellschaften oder in den Jugendarbeiten aufeinander aufzutreiben. Meine Ranger-Arbeit sind die besten. Nein, meine sind die besten. Meine Jugendarbeit ist viel besser als deine Jugendarbeit. Meine Gemeinde, guck mal, wie schön bunt das bei uns ist. Wir wollen doch alle das Gleiche. Wir wollen als Christen Menschen mit in die Ewigkeit hineinnehmen. Wenn Gott es gewollt hätte, dass wir als Christen mit ihm Leben verbringen, dann hätte, wenn das einzige Ziel wäre für ihn, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dann hätte er uns wahrscheinlich dem Augenblick, wo wir uns für Gott entschieden haben, von dieser Erde gezogen. Ja, herzlich willkommen, du hast es geschafft, komm nach Hause. Aber wir sind immer noch hier. Wir müssen die Liebe Gottes nach außen hin verstrahlen. Dass Menschen sehen und Gott kennenlernen, dass mehr Menschen eine Beziehung zu Gott aufbauen können. Die Weltmission ist für Menschen durch Menschen wie mich und dich. Und damit komme ich zum Ende von meiner Predigt heute Morgen, von meinem Herzen, was ich mit euch teilen wollte. Mission geht darum, dass wir Menschen von Jesus begeistern. Dass wir, wenn es zu diesem Punkt kommen, nicht alleine in die Ewigkeit gehen, sondern unsere Freunde, unsere Verwandten, unsere Familie, die Menschen, die Gott uns anvertraut hat, die Menschen, die Gott in unser Leben irgendwo hineingeführt hat, dass wir diese Menschen in diese Ewigkeit mitnehmen. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, einen Teil von dieser Arbeit zu übernehmen. Ob es in unserer Familie ist, in unserem Stadtteil, in unserem Freundeskreis, dass wir ein Licht sein dürfen und scheinen dürfen und leuchten dürfen. Vater, ich bete aber auch, dass du unser Herz weich machst. Dass du unser Herz wieder sensibel machst für das Mitgefühl, was du vorgelebt hast. Dass wir die Menschen, die um uns herum sind, mit deinen Augen sehen können und dürfen. Vater, lass mich sehen, was du fühlst. Lass mich sehen, wie du fühlst. Lass mich mit deinen Augen sehen. Vater, ich bete, dass du jeden Einzelnen am Herzen berührst. Dass wenn wir hier rausgehen, dass wir einen anderen Blickwinkel haben auf die Menschen um uns herum. Amen.